Wenn wir heutzutage über das Klima sprechen, tun wir dies vor allem aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive. Wir können Klima messen, wir können es berechnen, aber oft nicht unmittelbar erfahren. Aber das war nicht immer so. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die menschliche Vorstellungskraft. In ihrem neuesten Buch erkundet sie das Klima aus einer sinnlichen, einer kulturellen und historischen Perspektive. Und damit steht sie auf unserer Sachbuch-Bestenliste im Januar. Ich konnte vor der Sendung mit ihr auf Radio 3 sprechen. Eva Horn, einen schönen guten Tag. Hallo.
Hallo.
Sie schreiben unter anderem, ich zitiere, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Darstellungen, Erzählungen und Beobachtungen von etwas, das heute entweder eine unbemerkte Selbstverständlichkeit ist oder Gegenstand end- und ratloser Reden. Und gemeint ist damit das Klima. Was ist denn los mit unserer Wahrnehmung des Klimas? Wie würden Sie diesen Zustand beschreiben?
Also entweder wir haben immer noch diese Idee, ja, also übers Wetter zu reden, ist eigentlich über gar nichts zu reden. Oder um dem Ganzen eine Bedeutung beizumessen, reden wir dann, oh, dieses Wetter heute ist ja ein klarer Indikator für den Klimawandel. Das heißt, wenn wir an das Wort Klima denken, dann denken wir eigentlich überwiegend an dystopische Szenarien, an sogenannte Klimakollapse und dergleichen mehr. Also wir haben auch eine sehr endzeitliche Rhetorik, wenn wir uns mit Klimawandel oder Klima beschäftigen. Und was wir so ein bisschen gänzlich aus dem Auge verlieren, ist die Tatsache, dass wir ja ständig im Klima sind und dass das unser Leben sehr, sehr tiefgreifend prägt, ohne dass wir es richtig mitbekommen. Also Sätze wie, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung, zeigen eigentlich, dass wir das immer noch als ein Hintergrundphänomen betrachten oder eben dann als apokalyptische Katastrophe.
Woran liegt denn das? Was macht das Thema für uns Menschen heute offenbar so schwierig, ein wenig genauer zu fassen?
Das hat, glaube ich, mit einer Vernaturwissenschaftlichung des Themas zu tun. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Klimawandel gesprochen, aber entweder eben in Form von politischen Buzzwords und Katastrophen oder auch so Gegenüberstellungen wie Wirtschaftswachstum versus Klimaängste. Und auf der anderen Seite kriegen wir Graphen und Nachrichten von Naturwissenschaftlern, deren konkrete Wirkung auf uns wir uns nicht wirklich vorstellen können. Was ich in meinem Buch mache, ist erstmal 3 Schritte zurück. Und zurück heißt auch in die Geschichte hineingehen, aber auch so ein bisschen zurück auf unsere Wahrnehmungskraft und unsere Sinne und fragen, was sind denn die Möglichkeiten, auch historisch die Möglichkeiten gewesen, Witterungen, Luftqualität, Klima, Jahreszeiten wahrzunehmen? Und was waren die kulturellen Rahmungen oder auch die Bilder, die Symboliken, die Imaginationen, die wir dafür gefunden haben? Und da zeigt sich eben eine unglaubliche Fülle und auch ein Verhältnis zu dem, was man so unsere atmosphärische Umwelt nennen könnte. Also die Luft, die wir einatmen und ausatmen, die Witterung, in denen wir uns befinden, die Jahreszeiten als sozusagen temporale Strukturierung unseres Alltags, dass das kulturell unglaublich reichhaltig war und dass die unglaublich viel damit anfangen konnten. Das beginnt in der Antike mit der Vier-Elementen-Lehre, in der die Luft eben ein Element ist, das die Welt ausmacht, zusammen mit 3 anderen, das sich aber auch im Körper befindet, dass sozusagen die Harmonie der verschiedenen Elemente im Körper mitbestimmt oder eben die Vorstellung, dass die Jahreszeiten uns einen bestimmten Handlungsspielraum geben oder auch einen Gefühlsspielraum geben. Also wir wissen alle, im Herbst sind wir eher melancholisch, im Winter ziehen wir uns sozusagen in die Innenräume zurück. Und dafür gibt's Gedichte, darüber gibt's Gemälde, darüber gibt's Musik, Texte, Erzählungen, alles Mögliche, die dem Ganzen eine Bedeutung verleihen.
Ja, Sie gehen also weit zurück in die Geschichte, in die Kultur, in die Literatur. Klima, eine Wahrnehmungsgeschichte, so lautet auch der Titel Ihres Buches. Und Sie haben eine Symbolik herausgearbeitet, die Klimaanlage, die symptomatisch für das Verhältnis des modernen Menschen zu seiner Umwelt steht. Demnach leben wir alle in der global normierten Thermokultur des Air Conditioning. Also diese vor allem erst einmal abschaffen? Oder was würden Sie sagen, was wäre denn eine Konsequenz aus diesem Nicht-Fühlen und wieder bewusst werden?
Naja, die Klimaanlage steht einfach für eine bestimmte Tendenz in der modernen Architektur, die auf Thermoneutralität setzt und die extrem energiefressend ist und die den Menschen natürlich wie viele andere Dinge abschneidet von einem sinnlichen Bezug
zur
Außenwelt.
Also das Klima eigentlich auch neutralisiert für uns als Individuum, könnte man ja sagen. Wann hat denn, würden Sie nach Ihrer Beobachtung einschätzen, sich diese Art von Denke manifestiert oder diese Art von Nichtwahrnehmung des Wetters? Was konnten Sie da kulturwissenschaftlich ausfindig machen? Gab es da so eine Art Turning Point?
Naja, ein Turning Point ist sicherlich im 19. Jahrhundert die Industrialisierung, die gleichzeitig stattfindet, eigentlich mit dem Aufstieg der modernen Meteorologie. Und Meteorologie definiert Klima eben nicht mehr als Jahreszeit oder Qualität der Umwelt, sondern als durchschnittliches Wetter. Und das heißt, in dem Moment wird Witterung, wird Klima zu einem Datensatz. Und damit sind wir auf dem Weg einer Abstrahierung von Umwelt, die sich eben nur noch in Messdaten ausdrückt.
Was braucht es, um das zu verändern? Wie ließe sich Klima also mit allen Sinnen wieder erfahrbar machen?
Es ist einerseits die Entwicklung wieder eines eigenen, eines individuellen Gespürs. Es ist natürlich auch sowas wie eine Kultur des Klimas. Kann man alles in meinem Buch nachlesen. Es sind bestimmte kulturelle Praktiken und es ist schließlich auch die Vorstellung, und die ist politisch enorm wichtig, dass Klimastabilität oder auch Luftqualität etwas Sinn, was nicht irgendwas da draußen ist, irgendwie nice to have, sondern dass das ein Gemeingut ist, von dem sozusagen die Qualität all dessen, was wir sonst tun, abhängt. Und dass sich mit diesem Gemeingut natürlich auch Gerechtigkeitsfragen aufwerfen, haben einige Länder das Recht, den Klimawandel in einer verschärften Weise zu betreiben, während andere Länder vor allen Dingen die Folgen davon zu spüren bekommen. Wenn man Klimastabilität als Gemeingut definiert, dann hat man auf einmal diese Priorisierung. Allem voran ist Wirtschaftswachstum wichtig und dann sind irgendwelche Umweltfragen halt eher im Hintergrund. Dann dreht sich diese Priorisierung um.
Ja, und spätestens da wird das Buch hochpolitisch. Sie befassen sich ja auch nicht zum ersten Mal mit dem Phänomen einer nicht ausreichenden menschlichen Vorstellungskraft in Sachen Klima. Nun sprechen wir heutzutage so viel eigentlich über das Thema. Es ist sehr präsent in den Nachrichten. Warum ändert sich da scheinbar so wenig? Manchmal hat man ja sogar heute das Gefühl, das Gegenteil tritt ein, eine gewisse Müdigkeit, sich dem Thema zu widmen, eine gewisse Resignation.
Ich glaube nicht, dass es um eine mangelnde Vorstellungskraft geht, sondern es geht eigentlich um eine mangelnde Wahrnehmung von Realität. Climate Fiction überschwemmt uns mit dystopischen Szenarien und die Rhetorik der letzten Generation und so weiter. Also der Klimagerechtigkeitsbewegung war ja in vieler Hinsicht alarmistisch genug. Das Problem ist, dass wir die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen und dass wir nicht in der Lage sind, Klima zu priorisieren, weil es eben ein angebliches Hintergrundphänomen ist oder etwas, was sich nur in punktuellen Katastrophen wie in Spanien, wie im Ahrtal und so weiter ausdrückt, wo man immer sagt, das ist ja nicht bei mir. Wichtiger ist mir, dass die Wirtschaft weiter wächst. Hm.
Die Klimakrise ist ein sehr seltsamer Typ von Katastrophe, nämlich eine ohne großen Knall. Das ist ein Zitat von Ihnen. Ja, was bräuchte es, um auch hier eine andere Erzählung zu erreichen? Oder welche Art von Narrativ wünschen Sie sich denn hierfür?
Da von Narrativ zu reden, ist schon problematisch, weil es ja so klingt, als würde man einfach andere Märchen erzählen. Es geht um die Anerkennung von Wirklichkeit. Es geht um die Anerkennung der Tatsache, dass unsere Welt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen, dass unsere Umwelt sich ganz, ganz stark ändert und dass man das überall sehen kann. Also es ist eher eine Frage der Aufmerksamkeit. Einerseits jeder, der sich zum Beispiel mit Phänologie, also der Frage, wann wächst was, wann taucht welches Insekt im Jahreszyklus auf, beschäftigt, sieht, dass die Jahreszeiten sich massiv verändern. Jeder, der im Ahrtal wohnt, weiß, dass auf einmal der Keller bis in den ersten Stock voll lief. Also es geht nicht darum, Narrative zu erfinden oder Vorstellungen zu generieren, sondern es geht darum, die Wirklichkeit anzuerkennen und andere Priorisierungen durchzuführen. Wie man das tut, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also,
Sie sind keine Politikerin, Sie sind Kulturwissenschaftlerin.
Ich bin auch keine Psychologin für kognitive Dissonanzen, also die Tatsache, dass Menschen bestimmte Dinge wissen, aber nicht an sie glauben. Ja, und ich glaube, es geht wirklich darum, der Klimawandel ist präsent und wir wissen es, aber wir glauben nicht so richtig dran, was das für Folgen haben könnte. Mhm. Und am Ende des Tages wird es in der Politik halt doch immer wieder so geframed, dass es um unseren Wohlstand geht, dass unser Wohlstand nicht verloren werden kann und dass Wohlstand auch einzig und allein dadurch gewährleistet werden kann, dass Wirtschaftswachstum weiter stattfindet. Ich meine, jeder Biologe weiß, Wachstum ist nicht das Wichtigste. Es geht um Stabilität. Ja. Und das bedeutet eher zirkuläre Prozesse und nicht, dass alles immer größer, schneller und teurer wird.
Wir wissen, wir haben eigentlich genug. Die Verteilung ist die Frage und wie man Wachstum heute überhaupt noch definieren kann und was Nachhaltigkeit genau bedeutet. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn, Klima, eine Wahrnehmungsgeschichte, ist im S. Fischer Verlag erschienen. 616 Seiten, 34 €. Eva Horn, danke für das Gespräch auf Radio 3.
Gern.